Vielleicht bin ich auch nicht so ein Kaffee-Racer, Fahrradfahrer, sondern tatsächlich eher so ein Waldschrat.
Diese Technikfaszination dazu führt, dass dann technische Lösungen entwickelt werden, die der heiße Scheiß sind, aber keine angemessene Lösung.
Aber wenn du das fragst, wozu, dann wärst du ja sehr schnell an dem Punkt, was willst du denn damit erreichen? Oder was wollen wir denn damit erreichen?
Gründe, warum auch ohne ein Wozu eine User-Story auch letztendlich unreflektiert umgesetzt werden soll, gibt es ganz viele.
Nicht jedes Feature irgendwie bauen zu müssen, weil das möglich ist, das Feature, sondern es zu bauen, weil es einen Wert hat. Ich denke nur, dass es cool ist, wenn es die Nöte der Kundschaft löst.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Alex.
Hallo Holger. Na, wie geht's dir, du Dauerreisender? Ich habe gehört, du warst ganz viel unterwegs.
Ja, nicht nur gehört, wir haben uns ja sogar gesehen. Das war schön. Letzte Woche mal wieder live gemeinsam an einem Ort in München auf der Agile World. Und dann bin ich mit Markus weitergereist auf die Developer Week in Nürnberg. Eine Konferenz für EntwicklerInnen. Aber damit sind wir schon fast bei dem Thema, was mich tatsächlich bewegt. Vielfach unterstellen wir ja solchen Entwicklerkonferenzen zum Teil auch zu Recht, dass da nerdige Menschen rumlaufen mit eigenartigen Hobbys. Und jetzt habe ich neulich in der Zeitung Der Standard einen Artikel gelesen, warum sich Männer mit Rennrad und Barista-Kaffee inszenieren. Also mal ganz weit weg von der IT-Nerd-Blase. Scheint es so zu sein, laut diesem Artikel, dass es einen neuen Trend gibt, nämlich dass Menschen, die rennradaffin sind, nach ihrer Tour oder während ihrer Tour in hippe Kaffeehäuser einkehren. Also nicht einfach nur irgendwie das Kännchen Kaffee, sondern da muss schon mindestens ein Barista sein Wesen treiben.
Würde der Pseudowissenschaftler in mir natürlich jetzt die Frage stellen, ist es jetzt eine Korrelation zwischen dem Fahrradfahren und dem Kaffeetrinken oder ist es jetzt vielleicht sogar eine Kausalität?
Ja, in dem Artikel werden dann auch Menschen befragt, die dieses duale Hobby haben. Und die sagen dann so Sachen wie, das Café ist ein Ort des Austauschs in der Community. Während der Touren kann man nicht wirklich viel plaudern. Vor allem, wenn die Leistungsniveaus der einzelnen Personen unterschiedlich sind.
Ja.
Und deswegen dann halt dieses Café als gemeinsames Element auf einer Radtour. Da habe ich sofort gedacht, ich bin ja auch mit Freunden sonntags mit dem Gravelbike unterwegs und dachte, wie gut, dass wir es geschafft haben, auf die gegenseitigen Leistungsniveaus so Rücksicht zu nehmen, dass wir eben schon während des Radfahrens Zeit zum Plaudern haben, was nicht heißt, dass wir nicht auch dann nochmal irgendwo einen Kaffee trinken, aber meine Erfahrung vom letzten Sonntag ist, es reicht dann auch durchaus mal der Kaffee von der Tankstelle, wenn gerade nichts anderes in der Nähe ist. Also da wir ja bei uns viel übers Land fahren, sind da auch nicht so wahnsinnig viele hippe Cafés.
Okay, das kann ich verstehen. Also dort, wo ich mit meinen Bekannten Fahrrad fahren gehe, sind es auch eher so Pfälzer Waldhütten.
Ja.
Das ist es auch nicht gerade so Berlin-Prenzlberg-Kaffee-Niveau. Dort ist es aber tatsächlich so, dass sich während des Fahrens schon ein bisschen unterhalten wird. Allerdings ist es auch eher sportlich orientiert, sodass das Unterhalten dann doch ein bisschen schwieriger fällt. Und der Austausch findet dann eher bei während des Fahrens alkoholfreien oder dann später nicht mehr alkoholfreien Weizenbieren statt. Aber ich glaube, das ist auch eher dem Durst geschuldet. Ich glaube, da wird der Espresso nicht so wirklich funktionieren. Also das ist so meine Erlebniswelt, meiner Fahrradwelt. Aber vielleicht bin ich auch nicht so ein Kaffee-Racer, Fahrradfahrer, sondern tatsächlich eher so ein Waldschrat. Das kann gut sein.
Ist vielleicht nochmal eine andere Blase. Also bei uns ist tatsächlich ein Kaffee während der Fahrt schon ganz gut. Früher gab es auch so Milchtankstellen, wo dann irgendwie man sich dann auch irgendwie auch einen Kaffee holen konnte. Oder wir haben so ein paar Landcafés, wo man dann einkehren kann. Das haben wir am Sonntag auch versucht, aber da war irgendwie eine Gesellschaft, da war es so voll, da hätten wir in absehbarer Zeit nichts bekommen. Aber Im Wesentlichen geht es uns darum, dann nochmal so einen kleinen Koffeinkick zu kriegen und weniger jetzt um das Gemütliche oder halt, und das ist ja das, was der Artikel sagt, das Schicke. Also da steht auch sowas drin wie Radfahren haben auch viel mit Mode und Ästhetik zu tun und das passt natürlich dann auch in gewisser Weise in so hippe Cafés, wobei Menschen in so engen Fahrradklamotten da vielleicht dann auch manchmal noch schräg angeguckt werden.
Ob das jetzt immer so hip ist mit so einer Latexbuchse irgendwie vom Fahrrad runter, am besten noch mit Helm auf. Das ist ja in manchen Kreisen ja auch gerne noch mit diesen Klapperschuhen dann irgendwie.
Ja.
Ob das jetzt der Ästhetik immer so dient, lasse ich mal so dahingestellt sein.
Im Allgemeinen sicherlich nicht. Also ne, wenn wir so über so Feld, Wald und Wiesen Fahrradfahrer nachdenken. Aber diese Menschen, das habe ich auch gelernt in dem Artikel, die haben halt dann auch ihre Fahrradkleidungsmarken, die dann auch ein bisschen schicker aussehen.
Klar, ja, ja.
Also ich oute mich mal, ich bin auch durchaus jemand, der da sehr markentreu mittlerweile ist. Also ich trage gerne Klamotten von der englischen Marke Ruffer, die sehr einfach und funktionell sind, aber halt auch, wie ich finde, sehr ästhetisch aussehen. Mhm. Also eben nicht so diese Spandex-Klamotten, die ich dann so in meinen Jugendzeiten, als ich noch in Passau studiert habe, immer gesehen habe, wenn dann so Pärchen mit ihren niegelnagelneuen Fahrrädern und manchmal etwas zu engen Klamotten gefragt haben, wo denn die Donau sei, damit sie dann den Donau-Radwanderweg dann auch fahren konnten. Also da gibt es ja mittlerweile auch tatsächlich richtige Fashion-Marken für Fahrradfahrer. Und ich glaube, das ist dann passt dann eher wieder in so eine Kaffeehaus- oder so eine Hipster-Kaffeehaus-Kultur.
Das erinnert mich an eine Zeichnung von Heitzinger aus den 90ern, der Karikaturist. Mhm. Und da sah man ganz viele Fahrradfahrer mit Helm und Trikots, und also vorwiegend Rennräder, aber auch Mountainbiker. Und dazwischen so ein Fahrradfahrer auf einem Hollandrad. Und der Untertitel war, erst kürzlich gefunden, der letzte Fahrradfahrer, in Klammer zwischen all den Bikern. Ja. Das fand ich damals schon in den 90ern. Ja, sehr schön.
Da ist was dran, ja.
Ja. Ja, aber was hat das jetzt alles mit unserer Berufswelt zu tun, diese Techie-Verliebtheit, warum wir da drauf kommen?
Ja, auch da gibt es halt ein Zitat aus diesem Artikel, den verlinken wir auch. Und da steht, ist das Thema Technik auch ein Grund für die Symbiose zwischen Rennrad- und Barista-Kultur? Mhm. Denn bei beiden gibt es unzählige Upgrade-Möglichkeiten für das jeweilige Gerät und es wird stets getüftelt und optimiert. Ja. Und da musste ich sagen, okay, da fühlte ich mich dann auch plötzlich ertappt.
Ja, genau.
Weil natürlich, das heißt natürlich, weil beides tatsächlich auch durchaus auf mich zutrifft, also sowohl die Kaffeemaschine oder die Siebträgermaschine, die im Hintergrund steht, bietet natürlich Möglichkeiten zur weiteren Optimierung und zum Rumprobieren. Ich habe neulich wieder versucht, eine neue Sorte Kaffee da reinzufüllen und das hat nicht so richtig funktioniert, aber es war halt einfach auch wieder ein Erlebnis, dann zu gucken, die Mühle einzustellen und so. Also ne, wenn man da ein Faible für hat, dann kann ich das nachvollziehen, dass es anderen in ähnlichen Kontexten auch so geht. Und beim Fahrrad sowieso. Also das Klar. ist, wenn man sich mit Bikern und eben nicht Fahrradfahrern, die das einfach nur als Fortbewegungsmittel nutzen, wenn man sich also mit Bikern unterhält, dann sagen die ja auch, naja, wenn du erstmal damit anfängst, dann wirst Geht's du auch wieder. Eingesogen in diese ganzen Fahrradzubehör, Webshops und dann hört das ja irgendwann gar nicht mehr auf. Und
das stimmt.
Gibt ja auch diese schöne Frage, wie viele Fahrräder braucht ein Mensch? N Alle. Plus eins.
Genau. Aber zu der Kaffeemaschinengeschichte, für die Hörer, die uns jetzt noch nicht ganz so lange folgen, Holger hat uns, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen auch in die Komplexität des perfekten Kaffee und dessen Zubereitung eingeführt. Ja, also wer da nochmal eintauchen will, vielleicht verlinken wir das auch nochmal in den Shownotes.
Ja, ist nämlich gar nicht so einfach mit so einer Maschine.
Ja, genau. Also wir sind ja sozusagen beide empfänglich für solche Themen.
Ja.
Also sowohl bei dem Kaffee als auch mit dem Fahrrad. Also ich dock da, glaube ich, ziemlich genauso schnell an. Auch wenn ich jetzt den Espresso nicht beim Fahrradfahren trinke, dann noch bin ich da empfänglich. Ja, aber das ist interessant. Wir hatten ja auch in der Agile World ja auch so ein Fahrrad-Tech-Talk, bei dem wir nach kürzester Zeit die Person, die jetzt mit dem Fahrrad-Techie-Thema jetzt gar nicht so involviert waren, glaube ich, so ein bisschen abgehängt waren. Und uns ist es erst verhältnismäßig spät aufgefallen und man so merkt so, ups, da sind wir ja auch mal wieder so in diese typische Tech-Talk-Falle reingestolpert. Und ich glaube, wir haben den guten Markus da so ein bisschen abgehängt.
Genau, und das Verrückte da war ja auch, also wir haben, Martin wollte, erzählte, dass er demnächst eine Fahrradtour macht. Und die Frage, wo er eigentlich hinfährt, die haben wir, glaube ich, nach gefühlten 10 Minuten gestellt, nachdem wir uns vorher noch mal über E-Mountainbikes und was man damit machen kann und nicht machen kann und lauter und dann wirklich in dieses Rabbit Hole reingefallen sind. Mhm. Und dann irgendwann kamen wir auf das eigentliche Thema, nämlich diese Fahrradreise zurück. Und das ist, glaube ich, etwas, was so technikbegeisterten Menschen oft passiert, dass sie dann erstmal sich in dieser Technik ergehen. Und das erleben wir beide, und das finde ich auch so faszinierend, dass wir ja da irgendwie auch so ähnliche Fables haben. Ne? Also einmal das Kaffeethema, das Fahrradthema und natürlich das Musikthema. wir haben also, das kann ich auch nochmal hier preisgeben, bevor wir jetzt diese Episode aufgezeichnet haben, uns nochmal überlegt, was wir denn bei den XP Days Germany in Stuttgart dieses Jahr zum Besten geben wollen. Mhm. Und da sind wir immerhin in der Reihenfolge so gewesen, dass wir uns erstmal Gedanken über die Musik gemacht haben und dann kamen wir auf die Frage, wollen wir dann wieder unsere Noten auf Papier? Ach nee, können wir ja auch mal elektronisch. Und zack, waren wir bei unserer Lieblings-Online-Musikalienhandlung Thomann und haben da lauter Gadgets angeschaut und darüber gefachsimpelt, was davon uns denn gut täte.
Und man fällt da unheimlich leicht rein, ne? Also natürlich hat ja jeder so seine Spezialthemen. Also für den einen sind jetzt musikalische, technische Geräte wahrscheinlich nicht das Thema, sondern sind es andere Sachen. Aber es ist ja schon interessant, dass einem, aber vielleicht sind auch wir nur so gestrickt, das könnte man ja, die Frage könnte man auch mal stellen. Ne? Ja. Also vielleicht gibt es vielleicht sogar sehr viele Menschen, die sagen, von was reden die zwei da? Das passiert mir eigentlich überhaupt gar nicht. Ich weiß es nicht, es ist gut möglich. Ich beobachte nur bei vielen Kunden, die, gerade wenn es um Produktentwicklung geht, dass ich ähnliche Muster dort sehe.
In der Freizeit kann man da vielleicht noch drüber lächeln, aber wenn wir ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wenn wir für eine Organisation Produkte entwickeln wollen oder sollen, dann wird es schwierig. Ich erlebe das auch tatsächlich in meinem beruflichen Umfeld, dass diese Technikfaszination dazu führt, dass dann technische Lösungen entwickelt werden, die der heiße Scheiß sind, aber keine angemessene Lösung.
Ja.
Und manchmal sind die dann, diese Lösungen, die dabei rauskommen, auch schwer wartbar, weil man irgendwie auf die neuesten Technologien gesetzt hat. Die sind vielleicht noch gar nicht ausgereift oder wir haben gar nicht die Zeit gehabt, um uns mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dann sind die noch fehleranfällig. Dann suchen wir also nicht nach Fehlern in unserem Code, sondern nach Fehlern in dem Code der Dritthersteller. Und lauter solche Dinge passieren dann. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt. Das passiert in vielen Kontexten immer wieder. Und mittlerweile stelle ich aber dann immerhin die Frage, wenn dann das Entwicklungsteam sagt, so, das würden wir jetzt gerne damit machen. Ja, warum? Weil ihr Bock auf diese Technologie habt oder weil es wirklich eine angemessene Technologie zur Lösung dieses Problems ist?
Mhm. Ja. Und um jetzt quasi jetzt eigentlich nicht den Sprachwissenschaftler raushängen zu lassen, aber die Frage, die ich, und das haben wir im Deutschen ja so schön, also während der Engländer ja eigentlich alles nur mit why irgendwie als Frage ausstaffieren kann, können wir wunderbar ja unterscheiden mit dem warum und dem wozu. Mhm. Und das, finde ich, hilft manchmal nochmal ein bisschen, die Frage ein bisschen zu schärfen. Weil bei warum könnte man auch sagen, um es mit Herrn Mallory zu sagen, der 1925 versucht hatte, den Mount Everest zu besteigen, der auch die Frage hatte, warum willst du denn da hoch? Naja, weil es ihn gibt. Und so ähnlich habe ich manchmal bei den Techniksachen die Frage, warum willst du das und das tun? Naja, weil es die beste Lösung ist. Aber wenn du das fragst, wozu, dann wärst du ja sehr schnell an dem Punkt, was willst du denn damit erreichen? Oder was wollen wir denn damit erreichen? Und dann wäre es zum Beispiel ein Feature für einen Kunden oder ein Problem des Kunden zu lösen, dann wäre ich mit dem Wozu vermutlich wahrscheinlich näher dran.
Ja, und wenn ich ja so Bock auf diese Lösung habe, dann ist das auch ein Treiber, um gar nicht mehr darüber nachzudenken, ob diese fachliche Anforderung überhaupt umgesetzt werden sollte. Mhm. Also dieser Denkprozess wird ja dann schon abgeschnitten, weil ich gedanklich schon viel weiter bin und sage, oh cool, da kann ich ja im nächsten Sprint mal was völlig Neues ausprobieren. Hast du mal eine echte Produkt-Roadmap gesehen? Also so eine, die sich wirklich am Markt orientiert?
Also keine, die ich so als diesen Namen, also die hatten zwar natürlich alle diesen Namen, aber die meiner Meinung nach nicht diesen Begriff irgendwie verdient haben. Weil ganz häufig, selbst bei fachlichem Personal, also bei marktorientierten fachlichen Personal, jetzt nicht bei denen, die die technische Lösung machen, auf die Frage hin, was ist denn die Roadmap, kommt eine ellenlange Feature-Liste von irgendwelchen Dingen, die eigentlich diesen, wo man die bei jedem einzelnen Punkt eigentlich fragen müsste, wozu dient das? Das löst das überhaupt ein Problem eines Kunden? Ich weiß es nicht. Es ist auch häufig dann vielleicht eine Wunschliste eines Kunden, aber auch hinter dem Wunsch des Kunden, den Kunden verbalisieren, ja selten auch wirklich die Notwendigkeit, der hinterfragt wird, wozu brauchst du das als Kunde? Sondern auch die kommen mit Lösungen ja häufig daher. Und dann landet irgendwie etwas wieder in der Roadmap und dann ist es eine unendliche Liste von irgendwelchen Dingen, die halt zu tun sind. Aber wo meines Erachtens nach nicht etwas Ähnliches gesagt wird, wie zum Beispiel bei Zoom, glaube ich, mich erinnern zu können, vielleicht ist es aber auch nur eine Urban Legend, dass auf deren Roadmap am Anfang der Pandemie drauf stand, dass wir unser Portfolio feature-technisch nicht erweitern, sondern in Richtung Stabilität gehen, weil die Vermutung war, der Markt braucht jetzt Softwaren wie eine Videokonferenzsoftware, wie Zoom. Und im Prinzip tut die, ja, aber wir haben Probleme mit Massentauglichkeit, globaler Massentauglichkeit und darauf müssen wir, also sprich die Not der Menschen zu kommunizieren in Zeiten einer Pandemie, ist ja trotzdem da und das Telefon hilft nicht, vielleicht auch nicht im Berufskontext, also machen wir Videokonferenzen. Wir können das nicht, also versuchen wir die Stabilität unserer Plattform nach vorne zu bringen, um den Service dieser Nutzung zu garantieren. Und das wäre für mich jetzt tatsächlich mal ein Ziel, wo ich sagen würde, ja, das hat einen Nutzen, weil wenn die Menschen die Software nicht nutzen können, weil sie völlig überlastet ist, das kennen wir ja bei Musikprobe-Software zu Genüge, dann hast du auch keine Lust mehr, mit dem Ding zu arbeiten. Und da hatte ich jetzt den Eindruck, da hätte ich es gesehen. Aber wenn ich das bei Kunden sehe, die ich begleitet habe die letzten 15 Jahre, über den Daumen, dann würde ich ganz wenige sagen, die haben sowas Ähnliches.
Ja, es geht mir auch so. Und diese unendlich langen Feature-Listen, von denen du gesprochen hast, die haben auch dann einzelne Stränge, die gefühlt unendlich lang sind. Also auch da wird noch nicht mal geschaut, was denn eigentlich die kleinste mögliche Lösung sein könnte, um dem Produkt diesen Trick beizubringen.
Ja.
Um das wirklich mal zu verproben, ob das überhaupt angenommen wird von der AnwenderInnenschaft. Ja.
Was ja ein agiler Ansatz wäre. Zu sagen, ich biete etwas an in dem Grundverständnis, dass mein Kunde einen Schmerz hat, den ich mit meinem Produkt per Lösung quasi anbiete und ich verprobe das und stelle fest, das funktioniert, das ist toll, super. Oder im schlechtesten Fall, es funktioniert nicht und ich kann umjustieren und etwas anbieten, was tatsächlich meinem Kunden hilft.
Aber dazu müssten die Kunden ja auch sagen, was sie eigentlich wollen, also was ihnen helfen könnte, also was ihr Problem ist. Und ich erlebe es aber auch, dass selbst die Fachbereiche in Technik denken, anstatt ihre fachlichen Anforderungen zu beschreiben. Und dann frage ich mich, woran liegt denn das? Haben wir ihnen das anerzogen in der IT? Oder ist auch da diese Faszination Technik, also um auf den Anfang Bezug zu nehmen.
Ja.
Also statt der Barista-Kaffeemaschine ist es halt dann das CRM-System, was ja so coole Features hat. Und da will ich halt noch ein richtig cooles Feature oben drauf bauen. Oder ich war auf der Messe und habe gesehen, da gibt es noch ein Plugin und das wollen wir jetzt auch haben. Anstatt die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das, was ich fachlich brauche? Könnte ein Grund sein. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst.
Also ich meine, bei dem Kaffee zu bleiben, könnten sehr unterschiedliche Motivationen sein. Also ich könnte auch sagen, naja, ich möchte morgens wach werden. Vielleicht brauche ich da gar keinen Kaffee, sondern ich könnte mir irgendwie einen grünen Tee machen, der ja bekanntermaßen ja auch sehr viele wachmachende Stoffe hat als Alternative. Und da muss ich mich noch nicht mal drüber unterhalten, ob jetzt meine Siebträgermaschine jetzt 8, 10 oder 15 Bar Druck hat. Dann würde ich das eh ganz anders machen.
Wie langweilig.
Dann mache ich einfach das Wasser heiß. Wobei, da könnte ich mir vorstellen, dass man auch in solche Rabbit Holes abrutscht, wie bei welcher Temperatur mache ich jetzt welche Art von Tee. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es dort ähnliche Möglichkeiten des Abrutschens irgendwie hilft. Aber auf deine Frage zurückzukommen, warum passiert das nicht? Wir kennen ja den Begriff der technischen Exzellenz. Der wird ja auch in agilen Kreisen ganz viel hoch und runter gebetet. Ja, wir müssen schauen, dass wir technisch exzellent sind. Das ist die Basis, damit wir gute Produkte machen und auch dann agil, schnell und zielorientiert. So, die Frage, die ich mich jetzt natürlich stelle, legen wir auch nicht hier schon wieder den Fokus sehr stark auf die Technik. Wir müssen die Technik gut beherrschen. Brauchen wir nicht mehr Exzellenz im Verständnis, was unser Kunde benötigt? Und es könnte, jetzt nur mal eine weitere Hypothese, es ist schön, wenn wir einem Kunden zuhören und er sagt, ich hätte gern dieses und jenes und das und wir bedienen dann das, aber wäre eine Exzellenz vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, lieber Kunde, du hast gesagt, du willst dieses und jenes, das, wozu brauchst du das denn? Also was ist denn dein Schmerz? Oder mit einem anderen Zitat von einer Keynote, die wir beide ja auch gehört haben, von der Celine Schillinger, die ja auch den sogenannten Cause in den Mittelpunkt stellt, also das Why quasi stellt oder wozu machen wir das, wäre die Exzellenz als fachliche und Produktperson nicht zu fragen, was ist denn deine Notwendigkeit hinter dem Bedarf, lieber Kunde, den du gerade formuliert hast? Also, dass ich versuche, auch hinter die Bedürfnislage des Kunden zu blicken, indem ich ein Gespräch mit dem Kunden oder mit den Kunden irgendwie führe und nicht nur einfach sage, ja, ich höre zu, was ja schon mal ein guter Anfang ist, sondern nochmal eine Ecke dahinter zu blicken.
Ich behaupte von mir, dass ich das tue, nur bekomme ich leider oft keine Antwort auf diese Wozu-Frage. Und dann ist die Frage, was mache ich denn dann? Also bin ich dann wirklich so ermächtigt als PO zu sagen, ja gut, wenn ihr mir das Wozu nicht liefert, dann gibt es das Feature auch nicht. Also diese Diskussion führe ich oft mit Kunden und dann sagen die, ja, nee, das können wir nicht. Ja, wieso? Naja, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Der Fachbereich bezahlt den ganzen Spaß oder dann gibt es halt irgendjemanden, der laut schreit und dann muss es dann doch gemacht werden oder. Also ne, Gründe, warum auch ohne ein Wozu eine User-Story auch letztendlich unreflektiert umgesetzt werden soll, gibt es ganz viele.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht liegt es auch daran, und das, ich finde diesen Gedanken schön, dass wir es gar nicht gut gelernt haben, mit den Menschen, von denen wir die Anforderungen haben wollen, dann auch gut in den Dialog zu gehen, um eben gemeinsam dieses Wozu herauszufinden. Ja, und so sind ja auch User-Stories ursprünglich mal gedacht gewesen, als eine Einladung zu einem Dialog zwischen der IT und den Fachbereichen, um eben gemeinsam einer fachlichen Anforderung auf den Grund zu gehen und zu gucken, was ist es denn am Ende eigentlich, was da als Problem gelöst werden soll. Und sich dann erst Gedanken über die möglichen Lösungen zu machen.
Ja. Also ich glaube, Kunden sind mit der Frage häufig überfordert.
Ja.
Ist aber auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, genau in diesen Diskurs zu gehen, fände ich schon sehr wichtig und nicht sich so hinzusetzen und sagen, naja, der Kunde kann es halt auch nicht beantworten, dann nehme ich halt das, was er mir da so hingibt und dann baue ich das. Das wäre mir halt zu kurz gesprungen.
Ja.
Zu sagen, nur weil ich es irgendwie jetzt im ersten Schritt irgendwie nicht bekomme, irgendwie ich möchte nicht sagen bohrig weiter, ich meine, da wäre vielleicht mein Dienstleisterverständnis, irgendwie dem Kunden zu helfen, an das Wozu ranzukommen. Kostet aber auch Zeit.
Ja, und oft ist es ja auch so, dass die Lösung zumindest grundlegend schon vorgegeben ist. Ja, also da wird halt dann irgendwie eine Software von einem großen deutschen Hersteller mit 3 Buchstaben eingekauft und die ist dann erstmal da. So, und dann kommen findige Beraterinnen und Berater und sagen, so lieber Kunde, was willst du denn eigentlich haben? Mhm. Und er sagt, naja, halt da dieses System, was ihr mir dahingestellt habt. Ja, und was, aber genau so oder, ja, keine Ahnung, ich habe es da noch nie gesehen. Also ne, das ist auch etwas, was ich mal in einem Projekt erfahren habe. Da haben wir ein CRM-System einführen wollen und die Software, die verwendet werden sollte, war schon vorausgewählt.
Ja, ja.
Aber als wir dann anfingen, die fachliche Anforderungen zu erheben, stellten wir fest, die Leute, mit denen wir uns unterhalten haben, die kannten noch nicht mal das System, was es aus dem Standard heraus schon konnte. Mhm. Also die haben noch nie damit gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt stopp, bevor wir uns mit euren Anforderungen befassen. Guckt doch erstmal, was das kann. Lasst euch davon inspirieren oder mappt das auf euer heutiges Arbeiten.
Ja.
Und dann können wir uns qualifiziert hinsetzen und schauen, was wir denn über das, was ohnehin dann schon da ist, noch brauchen. Das gab einen ganz anderen Dialog anschließend, nachdem alle mal dieses System gesehen hatten. Also ist jetzt auch nicht das, was wir eigentlich jetzt gerade besprechen, nämlich, dass man erstmal das Wozu verstehen soll, weil wir ja schon mit der Lösung da sind.
Ja.
Aber wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann kann ich die auch nicht ignorieren und jetzt dann hochwissenschaftlich sagen, ja, nee, aber wir müssen jetzt trotzdem uns nochmal von der Lösung verabschieden und nur im Problemraum denken.
Ja.
Die ist gesetzt, das ist so. Mit dieser Rahmenbedingung arbeiten wir jetzt und davon ausgehend können wir gucken, was wir obendrauf an fachlichen Anforderungen brauchen, die dieses Standardsystem mit seinem mitgebrachten Standard, auch den Standardprozessen eben nicht erfüllt. Finde ich völlig in Ordnung.
Ja. Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse. Da hatte ich lustigerweise ein sehr positives Beispiel. Witzigerweise ging es ich würde behaupten, die gleiche Software aus dem gleichen Hause. Und zwar um ein Update von der einen Version auf die nächste Version. Mhm. Und es war ein recht großer Konzern. Also sprich, die Einführung einer solchen Software durchaus jetzt nicht mal in 2 Tagen irgendwie erledigt. Was die sich in diesem Zuge aber wirklich auch als Aufgabenstellung mitgegeben haben, nicht zu sagen, ich nehme nur die Version 1 auf 2 oder 7 auf 9 oder so, sondern auch zu überlegen, naja, in der Version, die wir jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren im Einsatz haben, haben wir für unsere eigenen Prozesse, Business-Prozesse, ganz viel Customizing gemacht in diesem Tool. Mhm. So, und im Zuge jetzt dieses Versionssprungs war ein ganz großer Teil dieses Projektvorhabens auch zu sagen, wir machen einen organisatorischen, prozessualen und damit auch technischen Detox unserer gewachsenen, also ich würde sagen, vielleicht Dumpfbackenprozesse, nein, das waren natürlich keine, aber es waren halt einfach selbst geschaffene, hochgradig individualisierte Prozesse, die natürlich dann auch die Pflege dieser Software sehr, sehr komplex gemacht haben, weil natürlich ganz viele Sachen wieder quer ineinander reingegriffen haben über die letzten Jahre, die entwickelt wurden. Und das Vorhaben zu sagen, genauso wie du gerade sagst, was kann denn dieses Tool für Bedürfnis A, B, C, wie kann ich irgendwelche Leads bei potenziellen Kunden erzeugen? Dafür gibt es schon ein Vorgehen innerhalb der Software als Beispiel. Und das müssen wir nicht wieder so abbilden, wie wir es uns zusammengebastelt haben da vor x Jahren, sondern wir hinterfragen das. Wozu brauchten wir das? Gibt es das schon? Und wir versuchen das zu vereinfachen.
Ja.
Also fand ich tatsächlich neben vielen Situationen, die wir ja tatsächlich auch beobachten, die in der technischen Schnickschnackkiste irgendwie enden, ein Beispiel, bei dem ich sagen würde, da war es tatsächlich andersherum. Und das fand ich schön und war aber trotzdem auch mit viel Arbeit verbunden, weil das ist nämlich total anstrengend, weil du musst wirklich jeden methodischen Stein und Vorgehen irgendwie nochmal anheben, drunter schauen und sagen, okay, warum haben wir das gemacht? Du musst ein bisschen Ahnenforschung irgendwie auch machen, in welchem Kontext ist es entstanden und kriegen wir das auch anders hin. Also das war die fast größere Arbeit als die eigentliche Software-Einführung.
Das glaube ich. Und du musst dann auch noch den Mut haben, dich von Dingen zu verabschieden, also sie eben dann in einer zukünftigen Version nicht mehr zu haben. Und interessanterweise habe ich gerade Anfang der Woche mit einem möglichen Kunden telefoniert und das war genau dasselbe. Die stehen auch vor diesem Upgrade und dann habe ich gefragt, habt ihr euch mal die Frage gestellt, was von den Dingen, die ihr heute da rein customized habt, ihr gar nicht braucht oder nicht zwingend in der angepassten Form braucht? Ja, das tun wir. Das ist tatsächlich Teil des Projekts.
Schön.
Das fand ich auch toll. Also, es gibt sie, die Menschen da draußen, die anders denken und nicht einfach nur das letzte, coolste, neueste haben wollen. Ja. Oder eben in so einem Upgrade dann eben auch tatsächlich den Schritt zurücktreten und zu sagen, okay, nochmal kritisch bewertet das, was wir bis dahin entwickelt haben, braucht es das überhaupt noch? Ja, und damit sind wir bei etwas, was ja auch vor vielen, vielen Jahren schon mal verankert wurde und beschrieben wurde, nämlich dem 10. Prinzip des Agilen Manifests. Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell.
Das Lustige ist, also ich finde diesen Satz ja so herrlich. Ja. Ich zitiere den auch gerne mal in Trainings, wenn es um agile Einführung geht, wenn ich die Prinzipien durchgehe. Und das Lustige ist, es passiert immer mal wieder in Gruppierungen, erstmal kommt dann häufig Schmunzeln bis schallendes Gelächter, je nachdem, wie gerade die Stimmung im Raum ist. Und gerne kommt dann mal so ein flapsiges, ha, ist ja super. Also umso weniger wir arbeiten, umso besser ist es.
Ja, sehr schön. Ja, so kann man das auch verstehen.
Aber das wäre für mich eine schöne Bezeichnung für den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Indem ich einfach sage, naja, bei der Effizienz bin ich nicht drauf gepolt, irgendwie mache ich die richtigen Dinge. Sondern schaue ich einfach, dass ich irgendwie, was weiß ich, meine Zeiteffizienz einphase, dass wir unseren Handover alle gut hinkriegen, was ja alles ehrenwerte Haltungen sind. Aber ob das am Ende viel gemacht und effizient gemacht, ohne eine Wirkung beim Kunden und damit letztendlich auf dem eigenen Firmenkonto, ist ja überhaupt nicht gewährleistet. Viele Product Owner sollten diese Kunst, wie es hier beschrieben wird, auch versuchen, sich drauf zu schaffen. Nicht jedes Feature irgendwie bauen zu müssen, weil das möglich ist, das Feature, sondern es zu bauen, weil es einen Wert hat, weil es etwas generiert.
Genau, also und diese Einfachheit bezieht sich ja nicht nur auf die Problembeschreibung, sondern auch auf die Lösungsfindung. Ne?
Ja,
und genau. Also so wie der Product Owner, die Product Ownerin guckt, die fachliche Anforderung einfachstmöglich zu beschreiben oder eben Dinge, die nicht wirklich benötigt werden, auch wegzulassen. Genauso erwarte ich von einem Entwicklungsteam, dass auch sie Einfachheit im technischen Design anstreben. Und das kann eben auch mal bedeuten, eine technisch eher langweilige Lösung zu bauen. Oder gar, wie bei dem Beispiel Zoom, aufzuräumen und für Stabilität zu sorgen und gar kein neues Feature zu bauen.
Ich erlebe auch manche Kunden, also oder Kundenorganisationen, in denen leider Gottes die Product Owner-Rolle von ausgesprochenen Technikern besetzt ist. Weil die Organisation mit dieser Unterscheidung zum Teil, ist meine Annahme, manchmal gar nichts anfangen kann, sondern das ist dann halt irgendwie so eine Art Chef, So, ja, von der Truppe. Und vielleicht der beste Mechaniker oder der beste Programmierer oder die beste Designerin oder welche Tätigkeit auch immer das Team jetzt vorwiegend tut. Und dann finde ich es immer ganz interessant, wenn wir dann in so eine Rolle reinrutschen, den Blick in Richtung Kunden zu schärfen. Und du hättest ja normalerweise ja eigentlich immer so diese beiden Parteien, also die technische Partei und die fachliche Partei, die ja erstmal eine andere Sprache sprechen, was ja aber, ich finde, ja eine unheimliche Kraft ist, dass man sagt, man hat diese beiden Pole, die sich jetzt irgendwie einigen müssen. Mhm. So, und also als sinnvollen Wettstreit, jetzt nicht als Streit, sondern als befruchtender Streit, sage ich es jetzt mal. Aber wenn du jetzt die Situation hast, dass sowohl die Person, die man PO nennt, einen technischen Background und Fokus hat, als auch die, die es machen, einen technischen Background hat, dann ertappe ich mich in solchen Situationen, dass ich Fragen stelle, wo mich dann nicht nur eine Partei komisch anguckt, sondern beide Parteien so, was will denn der jetzt? Also, weil ich sozusagen versuche, die Kundenbrille reinzubringen. Ja, genau. Und die sich aber total einig sind und dann fragen, was fragt denn der für ein Blödsinn? Ja,
die Lösung ist doch klar.
Ja, eben, genau. Und das durfte ich jetzt wirklich jetzt mehrfach erleben, auch mit den ganzen Pitfalls, die genau darin wieder enden. Wir machen ein Feature nach oder eine technische Lösung nach der anderen, ohne mal zu fragen, für wen und wozu ist es gut. Könnte man ja umdrehen. Man könnte wieder mehr Fachlichkeit in Produktentwicklung reinbringen. Hm?
Aber vielleicht sind die Organisationen an den entscheidenden Stellen doch sehr mit Techies besetzt.
Ja.
Und da, das, also ich kann das auch nachvollziehen, weil die IT in den meisten Organisationen über Jahre ja genau so in Richtung Fachbereiche sich erweitert hat. Ja, also früher haben sie halt irgendwas umgesetzt, dann gab es halt Leute, die haben Lasten- und Pflichtenhefte geschrieben, die wurden über den Zaun geworfen, dann hat man gemacht, hat man festgestellt, funktioniert nicht so gut, dann kam die Idee, miteinander zu reden. Aus eigenem Erleben war es so, dass dieses Miteinander reden hieß, dass die IT auf die Fachbereiche zugegangen ist, weil sie halt die IT-Kompetenz hatten. Mhm. Stellten dann oftmals fest, dass sich die Fachleute mit ihren eigenen Prozessen gar nie auseinandergesetzt haben. Die haben halt nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und waren da sehr erfolgreich und haben aber nie diese Metaebene betreten, mal über ihre Arbeitsweise zu reflektieren. Das ist wiederum etwas, was viele Menschen, also gerade Informatikerinnen und Informatiker, gelernt haben, also im Studium schon gelernt haben, solche Prozesse zu analysieren, haben das dann getan, haben damit zwangsweise Fachwissen erworben und kannten sich am Ende manchmal mit den Prozessen besser aus als die Menschen, die diese Prozesse gelebt haben. Ja. Und dadurch hat letztendlich eine Verschiebung stattgefunden, der Leute, die man landläufig als Techies bezeichnen würde, eben von der technischen Infrastruktur immer weiter in Richtung Fachlichkeit. Und nach meiner Wahrnehmung stehen wir da heute.
Ja, kann ich auch beobachten an mir selber, weil ich habe einen technischen Background und auch ich unterhalte mich gerne über Fahrräder, Kaffeemaschinen und ähnliche Dinge, aber auch über andere technische Dinge, auch im Softwarebereich. Was für mich immer eine Maxime war, wenn ich in eine PO-Rolle geschlüpft bin, dass ich so vor meinem geistigen Auge versucht habe, mich möglichst technisch dumm zu stellen. Mhm. Also einfach um den Blickwinkel, also nicht, dass ich gesagt habe, oh, was ist denn ein Computer? Nein, natürlich nicht, aber zu sagen, ich möchte mich mit Absicht jetzt mit dem Fokus auf eine andere Blickrichtung und eine andere Perspektive bewegen und eben nicht auf die technische, weil dafür gibt es 2, 3, 10, 15 Personen, die dafür eingekauft sind und das auch hervorragend machen. Und ich denke möglichst nicht in dieser Perspektive, weil mein Anspruch ist es jetzt gerade eine andere Perspektive, nämlich die des Kunden und dessen Nöte zu verstehen. Und dann lenkt mich das andere total ab, weil ich vielleicht gerade empfänglich bin für sowas.
Aber da sind wir ja genau bei dem, was du vorhin Exzellenz im Kundenverständnis genannt hast. Mhm. Die hast du da aufgebaut, weil du es wolltest. Und das ist sicherlich ein Schlüssel dazu, dass wir an der Stelle etwas besser werden können und dann auch leichter diesem Druck widerstehen, dann doch irgendwie am Ende das coolste Zeug bauen zu wollen.
Ich denke nur, dass es cool ist, wenn es die Nöte der Kundschaft löst.
Ja, und dazu musst du aber mal erlebt haben, dass das Menschen hilft. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel. Wir erleben viel zu selten, dass das, was wir da bauen und dass auch die einfache Lösung, die wir bauen, den Menschen unglaublich hilft. Also bei allem, bei aller Verschiebung des IT-Bereichs immer Richtung Fachbereiche, ist es uns nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren trotz aller Agilität immer noch nicht gut gelungen, wirklich an die Menschen ranzukommen, die mit dem Produkt arbeiten, was wir da bauen. Also das sind dann vielleicht mal so Key-User oder so, aber das sind alles formalisierte Gremien, aber wirklich mal zu erleben. Und ich habe es in einem Projekt erlebt, da haben wir
auch
einen kleinen Teil des Fachbereichs ins Projekt geholt, so als Early Adopter. Das war so toll für beide Seiten. Also die konnten eben auch einfach mal in so einen Raum voller Entwicklerinnen und Entwickler reingehen und sagen, hier läuft gerade was nicht, kann mal jemand kommen? Und dann sind wir halt da einfach ein Büro weiter, haben geguckt und haben das Problem gelöst.
Ja, das ist cool.
Und dann merkst du plötzlich, eine schnelle Lösung ist viel wertvoller als jetzt die Goldkantenlösung, weil die halt damit arbeiten wollen und zwar morgen und nicht in vier Wochen oder in drei Monaten.
Und mit dem Ding ganz andere Dinge machen, als die Entwickler die Annahme haben, was die machen. Das hatte ich in diesem einen Fall nämlich auch. Wir hatten User-Tests gemacht. Das war im Bankenumfeld und dann sind wir tatsächlich mit diesem prototypischen Ding in eine Bankfiliale gegangen und haben willenlos Leute angesprochen und gesagt, ja, ob sie das mal ausprobieren wollen. Ging um irgendwie eine neue Beantragung für ein Konto, für ein Girokonto. Und haben sich die Leute da irgendwie hingesetzt und im Hintergrund, und es wurde eigentlich gar nicht am Anfang so gebrieft, wer das alles so ist, wer da so ein bisschen noch mit zuguckt, waren unter anderem die Entwickler, die das Ding gebaut haben. Und das haben wir 2 Tage gemacht und da waren so 20, 30 Sessions mit wahllosen Menschen, die halt in die Filiale gekommen sind und sich das angeguckt haben. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwie die Entwickler zurückkamen und sich die Haare gerauft haben, mit so Sätzen wie so, oh mein Gott, wie konnten die Kunden das nur so und so machen? Da wäre ich im Leben nicht drauf gemacht, dass die das und das und das so tun. Und das war, glaube ich, so ein Augenöffner für die, weil sie nie damit gerechnet hätten, dass die Bedienung einer solchen Software irgendwie auf diese Art und Weise funktionieren könnte. Also es war grandios, das zu sehen.
Ja, das ist schon verrückt, wenn man mal mit AnwenderInnen spricht, was da dabei rauskommt.
Ja, es war ein ganz großes Thema. Ja, Technik. Es gibt da so einen Prototyp eines Technikers und im Fernsehen, da hattest du ja auch ein Zitat
Ja, genau. Also wenn wir über Nerds reden, dann drängt sich fast Sheldon Cooper auf. Und mit seinem Zitat des Monats wollen wir diese Episode dann beschließen. Und das Zitat ist seine Erweiterung eines bekannten Spiels, nämlich Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Eidechse, Eidechse vergiftet Spock, Spock zerschmettert Schere, Schere enthauptet Eidechse, Eidechse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft Stein und wie immer zerschmettert Stein Scheren.
Herrlich.
Oder?
Ein Spiel herrlich overengineert.
Ja.
Und auch da könnte man die Frage stellen, wie gut funktioniert dann dieses Produkt noch, also dieses Spiel?
Sehr schön. Dann wünschen wir euch da draußen einen schönen sonnigen Monat. Zieht euch eure Rafa-Trikots an, schwingt euch auf eure Rennräder mit elektronischen Schaltungen und dreht ein paar extra Runden, denn die kurzen Tage sind nicht mehr weit weg.
Genau. Und trinkt jede Menge Kaffee. Aus overengineerten Siebträgermaschinen mit dem richtigen Druck und dem richtigen
Und einem Bezug von 26,3 Sekunden.
Holger, du bist im Urlaub? Ja, du bist auch im Urlaub.
Ich war im Urlaub. Ne?
Du warst im Urlaub, du gehst aber demnächst auch wieder, habe ich nochmal gehört.
Ja, das stimmt. Wir sind im August nochmal, genau. Ihr auch, ne?
Aber wir sind jetzt in anderthalb Wochen gehen wir und dann sehen wir uns im August. Das späten August, also bis wir halt wieder da sind.
Genau, da müssen wir mal gucken, wann wir dann die Episode machen. Wir kriegen das hin.
Super.
Macht es gut.
Tschüss. Schönen Sommer.